Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute habe ich hier im Studio unseren Studiogast Ansgar Martins. Ansgar Martins studiert Religionsphilosophie, Soziologie und Geschichte an der Universität hier in Frankfurt. Und er ist als aktiver Blogger auch ein Teil dessen, was ich Internet Natives bezeichnen würde, jener Generation, die nicht so wie viele von uns sich langsam ans Internet angewöhnt haben, sondern die eigentlich in das Zeitalter des Internets hineingeboren worden sind. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir Ansgar Martin hier zu uns ins Studio geladen haben, weil wir wollten ein Gespräch über die politische Partei der Piraten aus einer evolutionär-spirituellen Sicht führen. Und da Ansgar Martin auch einer der jungen Stimmen einer neuen evolutionären Spiritualität ist, dachten wir, das wäre der richtige Gesprächspartner, um zu sehen, was passiert denn da. Hallo Ansgar.
Hallo, ich hoffe, ich werde dem gerecht.
Wir haben ja schon gerade ein bisschen auch schon vorgesprochen und so unsere Perspektiven ausgetauscht über die Piraten. Lassen Sie mich vor offenem Mikrofon einfach nochmal fragen, was denkst du, was passiert da? Auf einmal sprießen wie die Pilze aus dem Boden eine Partei, von der man vorher, die man vorher eigentlich nicht wahrgenommen hat. Alles eher junge Menschen, alle oder die meisten einfach sehr technik-euphorisch. Themen sind Internet, Themen sind Vernetzung, Themen sind Freiheit. Und auch eine neue Form des Liberalismus, wenn man das so sagen kann. Aus deiner Sicht, sowohl als Religionssoziologe, als auch als junger Mensch, als auch einfach als Zeitzeuge dessen, was da gerade passiert, wessen Zeuge werden wir hier gerade?
Ich finde tatsächlich soziologisch am interessantesten, dass die Piraten eigentlich, wenn man so möchte, die FDP in der Zeit ihres vorläufigen Untergangs beerben, durch eben eine starke Fokussierung auf Bürgerrechte, dass man Freiheit oder eben dieser berühmte Demotitel Freiheit statt Angst gegen Überwachungswahn und Ähnliches stark affirmiert. Das ist, finde ich, auch einer der deutlich positiven Aspekte. Gerade dann in Abgrenzung zur klassischen Linken und so weiter, der die Piraten ja auch oft zugerechnet werden oder allerdings dann meistens in der Außenperspektive. Mhm. Zweitens finde ich aber auch viele Aspekte problematisch, zum Beispiel diese Fokussierung auf Technik oder Ähnliches nur als Selbstzweck oder Ähnliches nicht als Mittel zum Austausch von Inhalten. Das würde ich sagen, ist eher tatsächlich einen Fetisch einer Generation, die tatsächlich eben in diesem Internetzeitalter groß geworden ist und die vielleicht noch lernen muss, sich darüber auch für Inhalte zu begeistern oder zu politisieren, also in Richtung dann vielleicht eine Sozial- oder Friedens- oder eben auch ganz anders ausgerichteten Politik.
Denkst du, die Piraten sind ein politisches Phänomen, das Zukunft hat?
Das ist
oder ist es eine Eintagsfliege? In Schweden haben sie genau 1,5 Jahre gedauert.
Ich glaube durchaus, dass die Piraten in Deutschland jetzt zumindest erst einmal noch einigen Zulauf finden werden. Und selbst wenn die konkrete Partei das nicht lange überleben sollte, glaube ich, dass sie das Thema irgendwie Politik online oder auch Internet und die Einbeziehung von Netzwerkkommunikation oder Ähnlichem doch was ist, mit dem sich Politik gerade im Zeitalter einer immer schnelleren Globalisierung und Ähnlichem auseinandersetzen muss. Die Frage ist natürlich, ob das dann auf demselben Niveau passiert wie bei den Piraten.
Absolut. Weil, lass es mich auch so fragen, was ich einfach spannend fände, ja, ist, dass hier Menschen, junge Menschen Politik machen, die eben so sehr im Internet zu Hause sind, dass einerseits auch ihre Identität als Mensch sehr geprägt ist von der Netzwerkrealität dessen, was heute möglich ist und was früher so nicht möglich war. Viele von uns kennen das einfach, wenn man täglich mit bis zum teilweise zig Bekannten über mehrere Klicks in Facebook in Kontakt steht, Menschen, die vielleicht in Rio de Janeiro zu Hause sind, aber eigentlich mehr eine geistige Verbindung haben, weil was ist mein Motiv mit jemandem, den Rio de Janeiro oder in Moskau oder in New York City oder in Atlanta zu Hause ist, Kontakt zu halten, weil mich auf einer geistigen Ebene etwas verbindet. Das heißt, dass wir hier etwas miteinander entwickeln, wo ich vielleicht einen schönen goetheanischen Begriff nehmen möchte, nämlich Wahlverwandtschaften, wo wir die Möglichkeit haben, in den verschiedensten Formen, und das kann von den besten bis zu den weniger guten Formen sein, uns in Wahlverwandtschaften zu finden und hier miteinander das Experiment Menschsein gestalten können und dass durch dieses Medium der Vernetzung hier eine neue Zukunft aufbricht. Und das ist zumindest meine Wahrnehmung. Mit all den Jugendkrankheiten, die hier dabei sein mögen und auch ganz sicher dabei sind, hier junge Menschen das auf einmal ernst nehmen und das zu einem Thema machen und hier vielleicht wirklich in dem Sinn ein Zukunftsthema in unseren Alltag bringen, in unseren politischen Alltag bringen.
Ja, die Frage ist natürlich immer die nach der Politisierung der Privatsphäre, also wie stark das, was bereichert in, und das finde ich auch, dass es ausgesprochen bereichernd ist, gerade in Phänomenen wie Facebook oder ähnliches, den Kontakt, den man global zu Menschen haben kann, aber auch die Schnelligkeit von Kontakt, wie dann beispielsweise jetzt in der arabischen Revolution jetzt auch, wie stark das zum Medium politischer Organisation werden kann. Da würde ich vor allem sagen, dass es ein effizientes Medium ist für Inhalte wieder. Und die Frage bei den Piraten, auch wahrscheinlich die Existenzfähigkeit sich daran entscheiden wird, wie stark sie in der Lage sind, dieses sehr taugliche Mittel Internet und vernetzte Kommunikation, zu füllen mit emanzipatorischen, mit progressiven, Inhalten. Das große, Problem ist natürlich, und das kann man auch im Internet und gerade an der Sphäre der Blogs oder ähnlichem sehen, dass man dann autistisch nebeneinander Verschiedenes herfaselt und nur die jeweiligen Anhänger sich dann auf das Thema fokussieren, das sie dann da gerade sehen und dass wie man Menschen, wie man Anliegen, wie man auch gerade auf politischer Ebene sozial einen Staat irgendwie in dieser Richtung mit dieser politischen Vernetzungsutopie organisieren kann, das wäre tatsächlich was, was noch eine große Leerstelle ist, wo sich aber meiner Meinung nach tatsächlich Wege finden müssen.
Ja, und wo wir auch noch keine Ahnung haben, zumindest habe ich keine Ahnung. Gleichzeitig finde ich spannend, wenn solche Menschen wie eben die Piraten dann eine Software miteinander entwickeln, wie diese Liquid Feedback, wo es einfach auf eine neue Art möglich ist, miteinander in einen politischen Entscheidungsprozess zu gehen, der andauernd miteinander stattfindet. Ich habe in einem Interview von den Vertretern von den Piraten gelesen, sie grenzen sich oft sehr gegen die Grünen ab, ja, und meines Erachtens auch verständlicherweise, wenn in gewissem Sinn sind sie ja die Kinder der Grünen, die jetzt sozusagen ihr eigenes Projekt machen. Auch das finde ich spannend. Aber da ist ein Punkt gewesen, wo dieser Vertreter der Piraten gesagt hat, die Grünen hatten diesen Anspruch auf Basisdemokratie, aber den konnten sie damals nicht einlösen, weil die technischen Mittel nicht möglich waren. Wir haben jetzt, er hat es glaube ich nicht so gesagt, aber ungefähr so gemeint, wir haben Liquid Feedback und wir haben hier eine Möglichkeit, wirklich als gemeinsamer Körper in einer andauernden Kommunikation miteinander zu sein. Das revolutioniert unser politisches Zusammensein, unser soziales Zusammensein, unser menschliches Zusammensein. Und dann hat er natürlich so gesagt, die anderen haben es noch nicht kapiert, wir machen das. Abgesehen davon, was hier auch einfach vielleicht jetzt übers Ziel hinausschießende Utopien sein mögen, ich glaube, da ist etwas da, was spannend ist und was eben auch aus dem Blickwinkel unserer Sendung, also von Radio Enlighten Next, die einen Bewusstseinsfokus hat und einen Kulturfokus hat, spannend ist, weil wir hier etwas sehen, was wo Getrenntheit in einer gewissen Weise jedenfalls nicht so in der Form erlebt wird, wie sie bis jetzt der Fall war, weil etwas eine Wahrnehmbarkeit ist, dass wir als Menschheit immer in einem lebendigen Austausch sind und das jetzt über Technik vermittelt auch sehr handgreiflich wird. Ist das etwas, was du spannend findest oder wo du es eher skeptisch betrachten würdest?
Das finde ich tatsächlich auch sehr spannend. Also gerade die Frage nach gesellschaftlicher Vermittlung dazu fällt mir ein Zitat von Adorno ein, das ich sehr, sehr gerne bringe, der namhafte Vertreter der Frankfurter Schule, der als Frage der Kunst oder der Musik eigentlich bestimmte, die nach der Lösung der gesellschaftlichen Frage, wie kann ein Ganzes sein, ohne dass dem Einzelnen Gewalt angetan wird? Und Staaten der Vergangenheit, wenn man so will, bis in die Gegenwart, waren dann eben oft ein Gewaltmonopol, oder das ist ja eigentlich das Wesen von Staatlichkeit und Ähnliches. Das ist tatsächlich ein Punkt, den man über derartige Liquid Feedback oder Democracy Sachen gut organisieren könnte, dass es nicht ein zentralistisches Verwaltungsmonopol irgendwie beim Staat gibt, sondern den Austausch von Individuen über Zwecke und Prozesse. Also, dass es nicht nur ein Ganzes ist, sondern eben auch verschiedene Individuen, die miteinander kommunizieren.
Da kommt ja etwas ins Spiel, was du, als wir vorher gemeinsam Kaffee tranken, auch schon angesprochen hast, was du spannend findest, dass hier eine neue Betonung des Freiheitsbegriffs da ist und insofern hier sie vielleicht sogar berechtigterweise sowas wie die Erben der Liberalen sind. Wobei ich sagen will, ich finde es gar nicht das Thema, ob jetzt die Piraten als Partei sich entwickeln oder ob das Phänomen sich in die Parteien hinein entwickelt. Ich finde das Phänomen spannend. Ich finde spannend, dass junge Leute auf einmal euphorisch sind, sich politisch zu beteiligen. Und finde spannend, dass Leute auf einmal diesen Freiheitsbegriff, der ja auch immer gekoppelt ist mit dem Verantwortungsbegriff, hier in eine neue Bühne hineinbringen und sehen, da sind neue Möglichkeiten. Hey Menschen, lasst uns diese Möglichkeiten ergreifen. Magst du zu diesem Freiheitsbegriff einfach noch mehr sagen, warum das spannend ist und warum du denkst, dass es neu ist?
Ich glaube, dass der Freiheitsbegriff, den die Piraten haben, tatsächlich noch defizitär ist. Das ist tatsächlich auch eine Generationengeschichte, dass man sozialisiert ist in einem Zeitalter, ja letztlich postideologisch oder ähnliches, wie das dann auf den Piraten beigelegt wird, dass man einen Freiheitsbegriff hat, aber keinen Begriff des Subjekts, dass man nicht weiß, wofür man denn eigentlich kämpfen will und sich deswegen für Methodenstaat stark macht, für einen transparenten Staat, für eben direkte Demokratie und ähnliches. Der Begriff des Freiheits und auch durchaus eines voluntaristischen oder hedonistischen Individuums, das für Zwecke einsteht, auch für durchaus Streit oder ähnliches, das verschwimmt dann oft in einer postmodernen Sicht darauf, dass man einfach nur die Methoden toll findet und sich gerne eben vor den Computer setzen und das als Politik machen möchte. Der Freiheitsbegriff, den es da zu entwickeln geht, gilt, und ich glaube, den gilt es noch, wirklich noch zu entwickeln, da ist bei den Piraten wenig an methodischer Reflexion da. Der muss stark in eine Richtung gehen, die tatsächlich dann eher in einem liberalen Lager vorzufinden ist, dass man eine Privatsphäre oder irgendwie einen Raum von Zärtlichkeit oder ähnliches auch schafft, also dass man sich nicht völlig verliert in diesem Raum von einer technokratischen Transparenz, dass man die Vernetzung hat, aber eben auch bleibt in seiner Privatsphäre, in dem, was einem tatsächlich wert und heilig ist oder so.
Ja, ich meine, da brechen ja Räume auf, die uns vor fundamentalen menschlichen Fragen stellen, die wir als Menschheit so noch nie hatten. Weil du das jetzt reinbringst mit den Privaträumen und der Frage der Transparenz, da kommt natürlich unweigerlich auch einem in den Sinn, dass jemand wie der Mark Zuckerberg sagt, Privatheit, das ist ein Konzept der Vergangenheit. Und diese Alltransparenz, die auf einmal möglich ist, indem wir einfach in der Vernetzung sichtbar werden, stellt uns auch vor Herausforderungen, die wir vielleicht noch gar nicht so wahrnehmen. Auch, ich meine, dieses Phänomen von den Piraten sind ja auch Menschen, die die Herausforderungen der Technologie auf eine Art und Weise wahrnehmen, wie sie selten sonst gesehen werden. Ich habe gerade gestern von diesem Kongress, der gerade in Berlin ist, Republika, der ja sehr stark um Internetfragen sich geht und der, wie es im Internetzeitalter so üblich ist, in Spiegel Online als Livestream übertragen wird, eine Zuspitzung gehört, die mich sehr nachdenklich machen hat lassen, wo jemand dort gesagt hat, wir steuern auf eine Zeit zu, wo wir nicht das Internet lesen, sondern wo das Internet uns liest. Und das bringt es irgendwie in einem Satz, wo auch Herausforderungen wahrnehmen sind und wo dann Menschen, die eben für auch Privatsphäre hier oder auch für ja, eine Verteidigung der Privatsphäre in dem eintreten, hier wirklich neue Dimensionen unseres menschlichen Zusammenseins erstmals in den Blick bekommen, die meisten von uns noch gar nicht sehen, weil wir das Internet noch nicht verstehen. Und vor allem noch nicht das verstehen, was das Internet sein wird und schon anfängt zu sein. Und das heißt, hier ist nicht nur ein Hoffnungspotenzial, sondern hier ist auch ein Potenzial von neuen Herausforderungen, die wir uns als Spezies stellen müssen, weil wir in einer neuen Weise zusammenkommen, die radikal anders ist als alles, was wir vorher hatten.
Ja, ich finde tatsächlich den Begriff der Transparenz da sehr aufschlussreich, wenn man ihn gerade dann in einem evolutionären Kontext vielleicht mit dem vergleicht, den dann ein Hegel oder ein Jean Gebser aufgeworfen haben, der ja die Transparenz oder das Diaphane nannte er das als Symptom für das, was er als integrale Bewusstseinsstruktur bezeichnet hat, wahrgenommen hat, als die Möglichkeit einer Bühne, auf der verschiedene Möglichkeiten in Wissenschaft oder Mythos und Ähnliches nebeneinander existieren können oder eben aufs Politische übertragen, in der ein Raum geschaffen wird, ein transparenter Raum zur Wahrung eben auch des Einzelnen und und durchaus der Freiheit und des, und das finde ich, darf man aus dem Freiheitsbegriff niemals weglassen, auch voluntaristischen, also ne, dass man sich selbst Ziele setzt, dass man eben nicht eingebunden oder immer in einem völlig sozialen Kontext nur eingewoben reagiert. Und da ist natürlich dann die Gefahr, wenn das Internet uns liest, dass gerade diese Sphäre des Privaten, auch des Zärtlichen, irgendwie intim verloren geht in einen Technikfetisch oder Ähnliches, so dass dann natürlich wie so oft der Freiheitsbegriff der Piraten, der sich am Internet aufhängt, ja letztlich auch umzuschlagen droht dahin, dass es letztlich die Freiheit des Internets über uns wäre, ohne das jetzt personalisieren zu wollen.
Nee, ich glaube, da sprichst du ein paar sehr spannende Punkte an. Und lass uns vielleicht auch ein bisschen über das reine Phänomen der Piraten hinausgehen und über das Phänomen Internet reden, auf das sie ja eine Reaktion sehen, wo einfach Menschen einer jungen Generation dieses Phänomen wahrnehmen und auf ihre Art und Weise versuchen, damit umzugehen und eben damit auch Politik zu machen. Und das Internet ist ja jetzt mehr denn je mit Social Internet und mit dieser rasanten Entwicklung eine vollkommen neue Sphäre des menschlichen Seins. Es gibt interessanterweise einige Vordenker des Internets, die mit dem Internet einen Begriff in Zusammenhang bringen, der aus einer ganz anderen Sphäre kommt, nämlich von Teilhard de Chardin, der Vordenker einer evolutionären Spiritualität ist. Und Teilhard de Chardin hat die Evolution des menschlichen Bewusstseins, und nein, nicht die Evolution des menschlichen Bewusstseins, sondern die Evolution dieses Planeten als eine Evolution gesehen, die zuerst die Sphäre des rein physischen, dann die Biosphäre und über diese Biosphäre sich entwickelt eine neue Form der Noosphäre, wo wir als ein Bewusstsein gemeinsam in einer immer intensiveren Kommunikation sind und wo dann interessanterweise Leute, die überhaupt keinen so spirituellen Hintergrund haben, schon gar nicht Teilhard de Chardin eigentlich, gesagt haben, eigentlich hat Teilhard de Chardin das Internet vorweggedacht. Und da kommt dann genau das, was du angesprochen hast, klar zum Anschein, weil einerseits könnte das sein, andererseits könnte das aber auch eine technische Reduktion von etwas sein, wo das, was den menschlichen Geist menschlicher macht, verloren geht. Das heißt, wir kreieren hier eine Sphäre und wir sind gerade dabei. Ich meine, der Zug ist unterwegs, das ist so, wo wir eine radikal transparente Sphäre unseres menschlichen Bewusstseins technisch vermittelt, global als eines zusammenweben in einer rasanten Geschwindigkeit. Und wir als Menschen sind herausgefordert, damit umzugehen. Ist das etwas, wo wir integriert sind, integriert werden in ein technisches Ganzes? Oder ist dieses technische Ganze ein Medium, in dem sich unser menschliches Sein in einer tiefen und dann eben auch spirituellen Weise neu zusammenfinden kann? Ist das so diese Herausforderung, in die du auch gedacht hast, wie du gesagt hast, dass dieses Technische auch eben dann das menschlich Private, Intime, durchaus auch eine Gefahr hier sein kann.
Ja, das trifft es sehr gut. Vielleicht kann man zu Desjardins, ohne das jetzt irgendwie ausufern zu lassen, vielleicht noch einen weiteren evolutionären Denker hinzufügen, nämlich Whitehead, der ähnlich wie Desjardins ja aus einem katholischen Kontext interessanterweise kommt. Man kann natürlich fragen, wie weit gewisse, ohne das auch idealisieren zu wollen, katholische Strukturen oder Vorstellungen von Erlösung oder Ähnlichem auch diesen Begriff vorweggenommen haben oder so. Das wäre sicher nochmal ein ganz anderer, interessanter Gesprächsstrang, der die Verwiesenheit von Geschöpf und Schöpfer stark betont hat, dass eben Gott als der Erschaffer der Welt verwiesen sei auf das, was er schafft, so genauso wie das, was geschaffen ist, auf den ontologischen Schlussstein Gott verwiesen ist. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch als Gleichnis auf Internet und den Menschen oder die Menschen, die das konstruiert haben, passt, dass als ein dialektischer Prozess sozusagen, in dem man einerseits die Methode oder das Geschöpf nutzen kann und da auch durchaus schauen, was für neue Formen von sozialer Emergenz und unglaublich effizienter Kommunikation das sind, aber eben, und das würde ich vielleicht noch zuspitzen, dass wenn man das nicht als Methode sieht, sondern als Selbstzweck und quasi darin aufgeht oder dann eben nur in so einem autistischen Nebeneinander vor sich hinkommt und dann irgendwie so ein Ideal einer völlig transparenten Welt oder ähnlichem lebt. Das ist noch nicht mal nur eine Technokratie, sondern eigentlich eine spätkapitalistische Regression in ein magisches Bewusstsein, ein völliges Verschlungensein in irgendwelchen vitalen Existenzformen.
Ja, und da, das ist ja auch ein Grund, warum ich einfach wirklich spannend finde, dass es so ein Phänomen gibt wie die Piraten, weil offensichtlich gibt es hier einen Teil der Bevölkerung, die anfangen, auf dieses Phänomen zu reagieren. Das heißt, dieses Phänomen, das wir gerade versucht haben zu beschreiben, wahrzunehmen, jetzt nicht unbedingt jetzt in der Dimension, in der wir sie gerade beschrieben haben, sondern in eigenen Dimensionen, ihren eigenen Wahrnehmen, aber die es als zentrale menschliche Fragestellung wahrnehmen. Also die wahrnehmen, diese technische Realität der globalen Kommunikation wird ein Kernstück unseres Menschseins. In der einen und anderen Weise. Wir müssen damit Politik machen. Jetzt interessieren mich eigentlich gar nicht so sehr die Antworten, die sie geben. Ist ein bisschen übertrieben formuliert, ja? Aber ich sag mal so, mich interessieren gar nicht so sehr die Antworten geben, sondern ich bin fasziniert, dass jemand anfängt, die Fragen zu stellen. Und dass das nicht nur in irgendwelchen Hinterstübchen ist, sondern dass das zu einem gesellschaftlichen Phänomen wird, dass es bis auf dazu schafft, dass es reale Chancen hat, Teil des parlamentarischen Prozesses zu werden. Das ist doch, da passiert doch was.
Ja, durchaus, wobei ich auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, sagen würde, dass es doch deutlich kein zentraler Teil unseres Menschseins werden sollte, sondern ein Medium dessen. Und ich glaube, du hast die interessante Formulierung gebracht, dass die Antworten vielleicht nicht so interessant sind wie die Fragen, die aufgeworfen werden. Und das ist ja vermutlich auch einer der stark sympathischen Punkte an den Piraten, dass sie eben den verhärteten politischen Alltag damit konfrontieren, dass sie eben keine Antworten haben, was erst einmal völlig laienhaft wirkt und dass es auch ist. Aber ich glaube, das ist auch das, worauf man irgendwie hoffen kann, dass sie zu Antworten kommen und das nicht nur in diesem reflexionslosen Methodenstochern bleibt.
Ja. Wobei ich das ja teilweise ein bisschen anders sehe als du. Also nicht, dass ich sehr wohl auch als ein mehr Fragen haben als Antworten haben sehe und dass da teilweise die Antworten, soweit ich sie überhaupt nachreflektieren kann. Ich bin jetzt auch kein Spezialist halt dessen, was die Piraten momentan an Inhalten entwickeln. Dass Teil der Dinge einfach unausgereift, naiv, überarbeitungswürdig, wie auch immer sind. Andererseits muss ich auch sagen, dass es einige Vertreter der Piraten gab, von deren ich so auf YouTube Videoclips oder auf Talkshows überrascht war. Und zwar positiv überrascht war, weil hier Menschen, und ich denke da vor allem auch an der Marina Weißband, die jetzt als Generalsekretärin, ich glaube so heißt der Posten, wenn ich weiß nicht genau, wie er heißt, jetzt für ein Jahr zurückgetreten ist, um ihr Psychologiestudium zu Ende zu führen, die auch menschlich-politisch insofern interessant ist, als sie als jüdische Immigrantin 1984 nach Deutschland kam und hier eben einfach in diesem Prozess hier so aktiv mit eintritt. Was ich sehr spannend fand, dass diese junge Frau, die auch sehr brillant ist, in den Diskussionen ganz im Gegensatz, wie ich sonst auch aus früheren politischen Zeiten jugendliche Standpunkte wahrgenommen habe, ein unheimliches Interesse wahrgenommen habe, verschiedene Standpunkte begegnen zu lassen. Das heißt, in ein Diskussionsverhalten, wo auch ausgesprochenerweise es nicht der Hauptpunkt ist, dass ich eine Position habe, die ich verteidigen möchte, sondern dass wir in einer Kommunikationssituation sind, wo wir einfach, weil wir einander begegnen, eine Lernmöglichkeit da ist. Also dieses Halten können von mehreren Perspektiven, und das nicht nur jetzt aus opportunistischen Gründen, sondern, also ich habe es jetzt zumindest abgenommen als Mensch, dass es eine tiefe menschliche Haltung ist, die meines Erachtens eine integrale menschliche Haltung ist, die unheimlich erfrischend war und wo ich, man ist immer auch in Gefahr, hier einfach positive Hoffnungen auf was zu projizieren, mag auch der Fall sein, aber was mich sehr inspiriert hat, Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die auch Fähigkeit zeigen, Verantwortung zu übernehmen, mit so einer integralen Position in einen Dialog gehen zu sehen.
Ja, also ich habe mich mit Frau Weißband nicht besonders beschäftigt, abgesehen davon, dass sie doch in meiner Wahrnehmung eine sehr, sehr linke Position innerhalb der Piraten einnimmt und da auch einigen, was es da an sexistischen oder rechten Tendenzen gab, vehement entgegengetreten ist. Und was du jetzt gerade geschildert hast, scheint mir doch eine sehr positive Nachricht zu sein in Bezug auf dieses thematisierte Technokratische, dass wenn man Interesse am anderen als Subjekt hat, das ist doch genau das, was dann scheinbar diese Partei brauchen kann.
Ja. Also wenn wir einfach nochmal anschauen, was wir als Phänomen hier sehen und was ich meines Erachtens spannend finde, warum wir auch das zu einem Thema gemacht haben, da ist einerseits eine neue technologische Situation, ich sage es mal so, weil das Internet ist eine technologische Situation, die aber wirklich und da würde ich es auch ein bisschen anders formulieren als du, die unser Menschsein ändert. Also die nicht äußerlich ist zu unserem Menschsein, sondern die unser Menschsein auf eine sehr tiefe Art und Weise ändert, indem es unsere Subjektivität neu definiert. Ich sage es einmal so geschwollen. Das ist diese eine Seite. Und wo einfach eine Bewegung wie die Piraten ein Ausdruck ist, da fängt ein Teil von unserer Gesellschaft an, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Und das ist eine riesige menschliche und letztendlich auch geistige, spirituelle Herausforderung, vor der wir stehen. Und es ist toll, dass diese Diskussion begonnen wird. Das andere, dass ich versucht habe, auch mit der Frau Weißband zu charakterisieren und auch mit anderen Menschen und auch Positionen von dieser jungen Bewegung, dass hier etwas ist, einer neuen jugendlichen Kraft, die oft auch als Kinder der, ich sage mal, grünen Generation, hier versuchen, Politik in einen neuen Sinn zu machen. Wir haben vorher darüber das Wort postideologisch gesprochen und ich weiß, dass du das eher negativ konnotierst, während ich eher die positive Seite meine, also postideologisch nicht im Sinn von inhaltslos, obwohl diese Gefahrenseite immer da ist, sondern im Sinn, dass der dialogische Prozess wichtiger ist als, ich sage mal, der verhärtete Standpunkt. Also dass der Prozess wichtiger ist als die Welt schon begriffen haben wollen. Und dass da, wenn da was lebendig ist und ohne aus dem Wischiwaschi zu machen, ich stimme dir vollkommen zu, diese Schwachseite ist da oft mit Teil davon, da sehe ich eine Möglichkeit wirklich Politik auf eine Weise zu machen, wo das, was oft integral vorgedacht wird, teilweise eine Möglichkeit hat, auch gelebt zu werden. Also wo Menschen, und ich will es nicht übertreiben, dass sagen, das sind jetzt die Integralen, ja, das ist auf jeden Fall nicht der Fall, aber wo Dinge, was ich als Grundintegral empfinde, nämlich diese Fähigkeit, Multiperspektivität zu halten und gleichzeitig sie nicht auseinanderfallen zu lassen, sondern sie in einen Entwicklungskontext zu sehen, was hier eine riesige Bewusstseinsleistung ist. Also man fällt nicht ideologisch in das Links-Rechts-Schema auseinander oder in andere ideologischen Schema, sondern man ist in der Lage, das Ganze als Ganzes zu halten, ist auch in der Lage, hier eine Position zu halten und ist gleichzeitig in der Wahrnehmung des Prozesses dialogfähig. Und wenn sowas möglich ist, dann habe ich das Gefühl, gibt es neue Hoffnungsräume, wie wir auch als Gesellschaft zusammenkommen können. Das habe ich viel gesagt, sorry.
Das macht überhaupt nichts. Ich glaube, das hat eine normative und eine faktische Ebene. Zum einen, und die faktische zuerst, ist es in meiner Wahrnehmung leider so, dass die Selbstdefinition als postideologisch doch dazu geführt hat, dass es teilweise ein Sammelbecken auch für sehr problematische Positionen war, dass dann da auch sehr viel dadurch, dass man sich nicht abgrenzen wollte, sowohl von links als auch von rechts, dass das Gruseligste überhaupt dahin kam, dann ähnlich wie bei den Occupy-Protesten, die ja noch stärker diese Selbstdefinition als postideologisch hatte. Ansonsten würde ich die Grundtendenz dieses postideologischen, je nachdem positiv bewerten, wenn es denn auch Inhalte gibt, über die diskutiert wird, dass man nicht nur im postmodernen Diskurs bleibt, in dem es schön ist, dass alle mal ihre Meinung gesagt haben und alle sich danach um die Vielfalt der Perspektiven bereichert fühlen, sondern dass auch der moderne Streit, also dass man am Ende zu einem Erkenntnispunkt kommt, dass man sich auf irgendetwas einigt, dass man durchaus einen Fortschritt irgendwie, wenn auch nur asymptotisch, in Richtung Wahrheit oder Erkenntnis hat, das würde ich doch da als prioritär ansehen gegenüber der Methode.
Absolut. Hast du das Gefühl, dass hier mit dieser Bewegung wirklich auch ein Thema, das, was ich mit Noosphäre, mit technologischer Herausforderung gesehen habe, in unseren gesellschaftlichen Dialog kommt, das uns erlaubt, hier wirklich auch große gesellschaftliche Fragen zu diskutieren, die wir so noch nie gesehen hatten.
mit dem Phänomen Internet sicherlich. Bei einem konkreten Beispiel Piraten würde ich sagen, dass er nicht, weil sie eben diesen Fetisch Internet vor allem haben und durchaus das vielleicht berühren in Richtung Bürgerrechte, aber sonst gerade eben an sozialpolitischen Sachen oder politischen Positionen da sehr wenig da ist. Da würde ich dann eher in Richtung Internet oder wie eben kollektive Interaktion jenseits von subjektiver Handlungsrationalität sich kumuliert oder sowas. Das, ich glaube, da würde ich in diese Richtung eher die Debatte verschieben, wenn es dann in Richtung Bewusstseinsbildung, irgendwie eine globale Identitätsfindung oder ähnliches geht.
Okay, dann würde ich gern hier an diesem Punkt auch unser Gespräch mal aufmachen und schauen, ob wir Hörer oder Hörerinnen haben, die sich mit an diesem Gespräch über die Piraten, aber nicht nur die Piraten als Partei, sondern auch als Phänomen eines, ich sag mal so, neuen Menschseins oder einer neuen menschlichen Herausforderung beteiligen möchten. Ich sage wie üblich an dieser Stelle auch die Telefonnummer durch, unter der Sie uns hier in Frankfurt erreichen können. Das wäre die deutsche Telefonnummer 0234 543 9810, in Österreich 0126 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode in allen Ländern, allen drei Ländern gleich, 92 54 32 und die rote Taste. Sie können sich dann mit der Tastenkombination Stern 6 freischalten, das heißt, die Telefone sind in der Grundschaltung stumm geschaltet. Mit Stern 6 können wir sie dann hören und mit Stern 6 können Sie Ihr Telefon auch nachher wieder stumm schalten, sodass wir die Leitungen auch klar halten können. Und wie immer gibt es auch die Möglichkeit, per E-Mail sich hier an unserem Gespräch zu beteiligen. Die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Okay, und wir schauen mal, ob vielleicht schon jemand in der Leitung ist, der sich hier in das Gespräch mit einbringen möchte. Wenn das jetzt per Telefon noch nicht der Fall ist, dann lese ich eine von unseren E-Mail-Fragen vor, die hier schon angekommen sind. Da fragt eine Hörerin: Die Piraten sind eine zeitgemäße Bewegung, deren Impuls direkt aus unserer heutigen Gesellschaft aufkeimt. Sie kennen sich im Internet aus, sind sehr positiv und offen für Neues. Das ist das, was uns fehlt und unsere Kultur befruchtet. Dennoch, trotz aller Offenheit, erscheinen sie meiner Wahrnehmung nach im Grunde eher unspirituell. Sie scheinen auch dem schöpferisch-geistigen gegenüber recht ambivalent. Julia Schramm, eine Leitpiratin, findet den Begriff des geistigen Eigentums ekelhaft. In der Urheberrechtsdebatte hat die Partei viel Unverständnis bei Künstlern, Schriftstellern und Musikern hervorgerufen. Wie sehen Sie das? Ich darf mal die Frage an dich weiterleiten.
In puncto Urheberrecht bin ich persönlich selbst ambivalent und vor allem nicht so besonders kundig. Natürlich, selbst als Autor oder ähnliches fände ich es, habe ich da so meine persönlichen Befangenheiten oder ähnliches. Aber ich würde, glaube ich, lieber auf den Punkt Spiritualität eingehen. Da ist das Parteiprogramm der Piratenpartei relativ klar laizistisch, dass man eben die Einbindung der Kirchen in den Staat nicht besonders gut findet, was ja auch deren ja eine legitime Position ist. Und persönlich muss ich es auch sagen, ich finde das politisch angenehm, wenn man erstmal den methodischen Freiraum lässt und dann schaut, wie man sich irgendwo definiert. Besser als vieles, was im grünen Bereich passiert, dass man dann der Begriff von Geist oder von irgendwie Rückbesinnung auf Natur oder ähnliches tatsächlich stark in eine nur romantische Affirmation irgendwelcher Umweltdinge geht. Das große Problem natürlich in der liberal-laizistischen Religionskritik im Gegensatz zu der Marxen ist, dass man die als Seufzer der bedrängten Kreatur bestimmte Religionen nicht politisch beerben oder eben dem Versöhnungsversprechen zur Erfüllung verhelfen will, sondern versucht, sie auszutreiben und damit die Welt zur reinen politischen Faktizität versteinert. Das ist tatsächlich ein schwieriger Punkt.
Ja, und ich glaube, die Hörerin hat da schon auch einen interessanten Aspekt angesprochen. Und ich möchte auch gerne die Urheberrechtsfrage außen vor weglassen. Erstens, weil ich hier auch wirklich nicht kompetent bin. Und ich glaube, dass eine Frage für sich ist, die sicher spannend ist, aber vielleicht eher in einem anderen Kontext wirklich auch behandelt werden kann. Aber der Punkt, den ich wirklich bedenkenswert empfinde, und du hast ihn teilweise ja schon angesprochen, ist, die Piraten, da ist meiner Wahrnehmung nach nicht viel spirituell. Und das ist ein gesellschaftlicher Bereich, der so in den Bereichen, wo ich spirituelle Tiefe, spirituelle Reflexion durchaus jetzt im fortschrittlichen Sinn, nicht in einem klerikal-rückschrittlichen Sinn wahrnehmen, da sind wenig Berührungspunkte. Das heißt, da ist offensichtlich ist vielleicht zu viel gesagt, weil es vielleicht gibt, aber es ist noch nicht, ich konnte es noch nicht wahrnehmen, dass es hier wirklich eine Verbindung mit einem tieferen Reflexion des Menschseins gibt und vielleicht das auch auf den Begriff gebracht, weil es gar nicht so allein ums Spirituelle geht. Es geht um diese tiefere Reflexion des Menschseins, die auch diese Dimension anspricht, die du vorher mit Intimität, Zärtlichkeit, glaube ich, mit berührt hast, dass das nicht das Thema ist und dass dann die andere Seite, die du auch angesprochen hast, nämlich dass hier eine Technik-Euphorie auch eine gewisse Verherrlichung von technischen Strukturen mit sich bringt, wo sicher eine Herausforderung da ist. Also eine Herausforderung, wo ich noch nicht wahrgenommen habe, dass hier Menschen wirklich diese Berührungspunkte selber wahrnehmen, artikulieren und versuchen, tiefe Antworten drauf zu geben. Obwohl meine Gegenwahrnehmung schon auch einige von diesen jungen Leuten sind, wie eben auch die Frau Weißband, wo ich keine Ahnung, oh nein, ich weiß, die Frau Weißband ist aktiv jüdisch. Also insofern, sie ist nicht nur jüdischer Herkunft, sondern soweit ich weiß, ist sie wirklich auch aktiv praktizierende Jüdin, was doch einiges heißt, wenn man als Immigrantin nach Deutschland kommt. Aber unabhängig davon, hier eine menschliche Tiefe und menschliche Tiefe der Fall war, wo ich gerade habe, die sind auch als Menschen interessant. Aber die Problematik ist da und die Problematik deckt sich mit dem, was du vorher angesprochen hast, dass hier zu viel oder sehr viel einfach auch auf Technik als Hoffnung gesetzt wird.
Ja, ich würde dazu gern noch eine oder zwei Anmerkungen machen. Zum einen kann man glücklich sein, dass die technokratische Vision oder der Dystopie, wenn man so will, der Piraten eben nicht ins Religiöse umschlägt, wenn man sich den Futurismus oder irgendwie so manche Bauhaus-Tendenzen oder ähnliches ansieht, wo das der Fall war, da war das doch keine schöne Form von Spiritualität. Ansonsten würde ich sagen, dass der Raum des Politischen auch nicht der Ort für Religiöses oder Spirituelles ist. Wenn, und gerade wenn man sich dann die vielleicht die Möglichkeiten des Internetzeitalters anschaut, in der eben auf diese Weise Vermittlung zwischen Individuen geschaffen wird, dann ist es weiterhin Sache der konkreten Individuen, wie sie sich damit beschäftigen, und ein Staat oder Politik hat nicht die Aufgabe und sollte überhaupt nicht das Gewicht haben, dass er diese Aufgabe übernehmen kann, irgendwie weltanschaulich da was, da irgendetwas vorzuschreiben, zu vermitteln oder umzusetzen, sondern er sollte dazu da sein, um eine ganz basale materielle Lebensbasis für Individuen zu schaffen, die dann in diesem privaten Raum sich diesen Themen widmen können, wenn sie möchten.
Hier noch eine Frage per E-Mail. Danke für ein spannendes Gespräch. Könnte es sein, dass die technologische Vernetzung, die wir erleben, einen Bewusstseinssprung vorwegnimmt? Eine äußerliche Realität, die wir innerlich erst noch nachvollziehen müssen. Ich darf es wieder an dich weiterleiten.
Die Frage ist, wie das innerlich nachvollzogen werden kann. Also sicher ist das so, dass man erstmal bewältigen muss, was da technisch möglich ist, dass es auch ja nun erstmal ein Phänomen einer bestimmten privilegierten, bestimmter privilegierter Gesellschaften ist, die über dieses Phänomen Internet verfügen und ähnliches. Wie weit sich da Bewusstseinssprünge oder ähnliches zeigen müssen, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass ein Bewusstseinssprung wiederum im Gebserschen Sinne tatsächlich eher noch bevorsteht und ein radikaler Einbruch in diese Strukturen wäre.
Ich würde das auch ein bisschen anders sehen. Weil ich glaube, allein die Tatsache, dass wir vor dieser Herausforderung stehen, die wir schon vorher gemeinsam besprochen haben, dieser Globalisierung der Information und der globalen Vernetzung, macht etwas mit unserem Bewusstsein. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist, dass wir in einer Art und Weise zu einem Organismus zusammenwachsen, als Menschheit, die so noch nie da war. Also Direktheit der Kommunikation und vor allem auch die Dezentralisiertheit von Kommunikation, die ja nicht mehr wie vor 20 Jahren über Massenmedien im herkömmlichen Sinn vermittelt worden ist, sondern wirklich hier von Mensch zu Mensch und eben auch von Bewusstseinsfeld zu Bewusstseinsfeld, verändert etwas, wie wir als globale Gesellschaft zusammen sein werden. Wir wissen es noch nicht wie, aber etwas in den Strukturen unseres Miteinander im Dialogseins ist gerade radikal auf neuen Wegen unterwegs, indem sich auf den verschiedensten Arten und Weisen, sei es im integralen Evolutionären, sei es in irgendwelchen anderen Feldern von Blumenzüchtern oder was, Felder bilden, die grenzenlos sind, die miteinander in Kommunikation gehen und wo wir die ganz außergewöhnlichsten Vorlieben haben können und uns in so etwas gemeinsam treffen. Das heißt, wir als Menschheit werden uns immer mehr in etwas treffen, das ist nicht geografisch definiert, sondern es ist geistig definiert. Jetzt geistig nicht unbedingt im positiven Sinn, weil das kann durchaus auch politisch nationalistisch sein, aber der Punkt, wo wir uns treffen, ist als Menschen, ist nicht so sehr, wer lebt in meiner Nachbarschaft, wie es vor 100 Jahren war, sondern wer denkt nachbarschaftlich. Das ist ein radikal anderes Sein und das stellt uns vor eine Herausforderung und das, wir wissen nicht, wo es hingeht, aber etwas ist hier im Umbruch und es ist sinnvoll für uns, sich dessen gewahr zu werden und sich dem zu stellen, dass hier etwas in Umbruch ist. Und wir sind aufgrund dessen mehr und mehr angewiesen, wie wir als Menschheit geistig mit dem Ganzen umgehen. Das heißt, wir sind in einer Weise in unserer Verantwortlichkeit gefragt. Und da kommen die ganzen anderen technologischen Entwicklungen auch noch dazu, dass wir im Gegensatz zu früheren Jahrtausenden weniger nur der Natur ausgeliefert sind, sondern sich eigentlich unser Verhältnis zur Natur in einem gewissen Sinn auch umdreht, dass die Natur uns ausgeliefert ist. Das heißt, die Natur ist, ob wir wollen oder nicht, unserer Freiheit ausgeliefert. Das Überleben der Biosphäre, das Gedeihen, das Blühen der Biosphäre ist unserer Freiheit ausgeliefert. Das heißt, wir kommen in eine ethische Situation, in der wir noch nie waren, weil wir hatten noch nie so viel Verantwortung. Und im Gewahrwerden dieser Verantwortung verändert sich Bewusstsein. Wir wissen noch nicht wie. Das heißt, wir wissen noch nicht, stellen wir uns dieser Verantwortung oder scheitern wir dran. Aber dass diese Verantwortung diese Dimension angenommen hat, ist radikal neu. Und insofern sind wir eigentlich vor einer Alternative. Scheitern wir oder scheitern wir nicht? Nicht scheitern heißt diesen Sprung machen. Und dieser Sprung heißt, dass wir wirklich aus Freiheit Teil und Triebfeder dieses Prozesses in seinem besten Sinn werden. Und dann wird es sehr, sehr spirituell.
Ja, ich finde beide Themen sehr interessant. Also zum einen die faktische Naturbeherrschung, die ja tatsächlich, wo wir heute bei dem stehen, was sehr vielen früheren Generationen von Philosophen oder Ideologen als Ziel vor Augen schwebte, dass man eben der Mensch sich nicht mehr aus der Natur gelöst hat, sondern sie kontrolliert und ähnliches. Das ist natürlich richtig, und dass man auch das würde ich dazu betonen, dass man zum Überleben der Menschheit aber trotzdem schon aus anthropozentrischer Sicht darauf verwiesen ist, dass diese Natur überlebt, dass man die biologische Grundlage für Menschsein auch aufrechterhält, weil sonst bleibt leider nicht so viel auf geistiger Ebene. Zum anderen habe ich leider nicht den Optimismus, dass man jetzt in diese globale Internetwelt geworfen ist, dass das automatisch schon das Eintreffen oder die Möglichkeit eines solchen Bewusstseinssprunges quasi automatisch mit impliziert. Ich glaube, das ist etwas, das sehr bewusst sich von Menschen gesetzt werden und auch durchgesetzt werden müsste. Also das ist ein Akt des Willens und nicht des Mediums.
Nee, da stimme ich dir 1000%ig zu. Das Einzige ist, dass wir hier auf einem Scheideweg sind, weil uns dem Nichtstellen, was du vollkommen richtig sagst, das geht nicht ohne unseren Willen. Das geht nicht ohne, dass wir zu der Reife finden in uns, dem zu stellen. Aber, und das ist jetzt nicht eine naive Hoffnung, dass das alles gut gehen wird, die Alternative ist ein Scheitern. Und weil die Alternative ein Scheitern ist und weil dieses Scheitern einfach so eine große Dimension hat, weil wenn wir bis jetzt gescheitert sind als Menschheit, sind wir immer regional gescheitert. Wir sind eigentlich zum ersten Mal in der Situation, dass wenn wir scheitern, wir global scheitern. Auf diesem Planeten. Das sagt noch lange nicht, dass wir deswegen die Herausforderung meistern werden. Aber da ist eine Situation, die sehr danach drängt, dass, wenn man sie nur tief genug wahrnimmt, dass es diese Meisterung braucht. Das ist alles, was an Hoffnung da ist, dass wir erkennen, es braucht uns, und aus diesem Erkennen, es braucht uns, eine Reife möglich wird, oder es möglich wird, dass wir uns dieser Reife stellen. Und das ist das, was ansteht. Aber wie wir uns entscheiden, das heißt, wie wir mit dieser Freiheit umgehen, das liegt allein an uns. Das liegt an nichts, was irgendwie vorgegeben wäre. Schön. Bevor ich jetzt noch eine Frage aufnehme, die uns hier per E-Mail erreicht hat, noch ganz kurz die Frage, ob jemand auch am Telefon hier sich mit einbringen möchte. Das scheint nicht zu sein. Dann nehme ich noch eine weitere der Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben. Da schreibt wieder eine Hörerin, die Piraten sprechen oft von Schwarmintelligenz und glauben nicht an charismatische Persönlichkeiten. Was denkt ihr, ist die Schwarmintelligenz das, was die Probleme der heute, ist die Schwarmintelligenz das, was die Probleme der heutigen Welt lösen kann?
Ich würde sagen, leider nicht. Die Schwarmintelligenz scheint mir genau Ausdruck dessen zu sein, was ich vorhin als einen Rückfall irgendwie in magisches Denken bezeichnet habe, dass man eben, dass das Kollektiv über den Einzelnen regiert und das Ganze über das Subjekt gestellt wird oder ähnliches. Natürlich ist es so, dass man sich vernetzen muss, dass man kollektive Entscheidungsfindungsprozesse braucht und ähnliches. Aber gerade das Internet scheint mir das Gegenteil von Schwarmintelligenz zu sein, nämlich das Zusammentreffen ganz unterschiedlicher Handlungsrationalitäten, die sich kumulieren zu einem großen und sehr chaotischen Ganzen. Das ist, und da braucht es nicht die Intelligenz eines Schwarms, sondern die sehr vieler Einzelner, die sich vernetzen. Und das ist meiner Meinung nach auch die bewusstseinsmäßig weitaus größere Herausforderung.
Es ist interessant, weil in dieser Stunde offensichtlich ich viel mehr zum denjenigen gehören, die inspiriert sind von diesen Ideen, die auch von den Piraten kommen. Weil ich finde, also Schwarmintelligenz hat auf jeden Fall das Gefahrenpotenzial, das du beschreibst. Aber ich glaube, um es schön integral sagen zu dürfen, es gibt hier nicht nur eine Prä-, sondern auch eine Trans-Variante, nämlich eine Variante des Trans-Individuellen. Trans-Individuell heißt nicht, dass wir unsere je eigene individuelle Verantwortung aufgeben, sondern dass wir wahrnehmen, dass wir in etwas zusammen sind, das aus unserem Zusammensein entsteht. Und dass hier auch eine Intelligenz da ist, die aus diesem Zusammensein möglich ist. Und gerade weil auch, ich gehe jetzt direkt auf die Arbeit von den Leuten Next ein, viel unserer Arbeit ganz bewusst auch internetbasiert ist, von Telefonkonferenzen, von auch dieser Radiosendung, bin ich tief überzeugt, dass man in etwas zusammenkommen kann, das, ob jetzt der Begriff Schwarmintelligenz der richtige Begriff ist, kann man drüber sprechen, aber wo etwas zusammenkommt, das übersteigt das, was wir in der je getrennten Einzelheit an Tiefe der Wahrnehmung und auch an Weite der Intelligenz entwickeln können. Das ist etwas, wenn es gelingt, was kein Regress in die Herde ist, sondern ein Zusammenkommen, wo Individualität gehalten wird und trotzdem etwas Transindividuelles, Bewusstseinsmäßiges entsteht, das unser Menschsein erweitert. Das heißt, ich glaube, dass in einer gelungenen Kommunikation, und das kann eine gelungene Kommunikation in einer Gruppensituation an einem Tisch sein, oder das kann auch eine gelungene Kommunikation in einer Telefonkonferenz sein. Ich gestehe allerdings zu, es gelingt viel leichter in einer direkten verbalen Begegnung als in einer schriftlichen Begegnung. Also zum Beispiel auf Facebook ist es meines Erachtens so nicht möglich. Aber wo Menschen gemeinsam in etwas zusammenkommen, entsteht ein Phänomen, das ein tiefes Bewusstseinsphänomen ist, das gerade auch durch diese neuen Technologien eine bestimmte neue Dimension kriegt. Und dass hier junge Menschen dieses Phänomen wahrnehmen und wertschätzen, finde ich sehr anerkennenswert und wieder auch sehr inspirierend und eben auch im Gegensatz zu diesem Fixiertsein auf charismatische Führungspersönlichkeiten, sondern zu sehen, dass etwas hier gemeinsam gehalten wird. Aber da gehört eine unheimliche Reife dazu. Und das, was du ansprichst, nämlich diese individuelle Reife, ist die Grundlage dessen, ohne dem dieses Zusammenkommen in einem größeren Ganzen überhaupt nicht funktioniert.
Ja, ich glaube, da könnten wir uns dann tatsächlich auch finden, wobei ich nicht in da auf der philosophischen Ebene widerspreche oder das Problem habe, was das für ontologisch für eine kollektive Intelligenz sein soll, was sich da wie und wodurch manifestiert. Durchaus bin ich aber auch davon überzeugt, dass zwischen diesen sogenannten reifen Individuen, die Kommunikation oder ähnliches, dann aber ohne Mitte, ohne dass es sich ein neues Subjekt oder ein neues kollektives Subjekt manifestieren muss, dass es durchaus zu einer Kumulation und einer auch qualitativen Vertiefung von Austausch und auch von Entscheidungsfindung oder ähnlichem kommen kann.
Schön, wir sind auch am Ende unserer Stunde angelangt. Ansgar, herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Ich glaube, dass dieses Phänomen wir nur angerissen haben, aber gleichzeitig denke ich, dass da einige wirklich auch interessante Gedankengänge dabei waren. Und ich glaube, dass es spannend ist, dass hier was aufbricht, auch hier im gesellschaftlichen Umfeld, das diese neuen Dimensionen anspricht. Und danke für das Gespräch.
Ebenfalls danke.